NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Du sollst nicht verhüten. Vor 50 Jahren veröffentlichte Papst Paul VI. Seine umstrittene Enzyklika Humanae Vitae. Dazu ein Gespräch mit Christian Weißner von der katholischen Laienorganisation Wir sind Kirche. Valerie und der Priester, ein Buch über den Versuch, die katholische Kirche zu verstehen. Die denken, wir sind keine Menschen, internationales Treffen der Obdachlosen im niedersächsischen Freistadt und wir sind alle Kinder Abrahams, die erste christlich-muslimische Kita in Deutschland ist eröffnet. Es war der Sommer 1968 und selbst in der katholischen Kirche wehte der frische Wind des Aufbruchs vom Zweiten Vatikanischen Konzil, das gerade erst zu Ende gegangen war. Doch dann mischte sich Papst Paul VI. Moralisch mahnend in die Schlafzimmer der Katholiken ein. Mit der Enzyklika Humanae Vitae über die rechte Ordnung der Weitergabe des Lebens verbot er den Katholiken die künstliche Empfängnisverhütung. Als Pillenpaul ging der Papst danach in die Geschichte ein. Hohe Wellen der Entrüstung und des Protestes hat die Enzyklika damals geschlagen und bis heute, 50 Jahre später, werden Kritiker nicht müde, dieses päpstliche Schreiben zu kritisieren. Ich habe vor der Sendung mit Christian Weißner von der Laienorganisation Wir sind Kirche gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, welche Rolle Humanae Vitae denn eigentlich heute noch spielt.
Ja, das ist richtig, dass viele Leute damals sich von der Kirche abgewendet haben und das ist ja der immense Schaden, den diese Enzyklika angerichtet hat. Denn mit dieser Pillenenzyklika haben einfach viele Menschen den Kontakt verloren. Man hat der Kirche keine Glaubwürdigkeit mehr in diesen Fragen zugebilligt. Und das andere ist natürlich, dass auch die Frage der Unfehlbarkeit päpstlicher Lehräußerungen seitdem nicht aufgearbeitet worden ist. Das heißt also, es sind im Grunde zwei Großbausteine in der katholischen Kirche. Wie hältst du es mit der Sexualität? Vor allen Dingen auch, wie hältst du es mit den Frauen? Und wie hältst du es mit der Unfehlbarkeit?
Bleiben wir mal erst bei der Sexualität. Die deutschen Bischöfe hatten 1968 ja schnell für die deutschen Katholikinnen und Katholiken erklärt, dass die Gewissensentscheidung des Einzelnen am Ende doch das Ausschlaggebende sei. Damit wurde Verhütung dann doch wieder zur persönlichen Angelegenheit. Warum kritisieren Sie heute, 50 Jahre danach, immer noch diese päpstlichen Aussagen?
Ja, denn diese Königsteiner Erklärung, das war sicher damals eine notwendige, eine gute Erklärung, denn es hat ja auf dem Essener Katholikentag lautstarke Proteste gegeben. Da war wirklich ein Aufruhr in der katholischen Kirche. Aber es gibt ja sogar Menschen, Bischöfe und Kardinäle in der katholischen Kirche, die diese Königsteiner Erklärung, die die Gewissensfreiheit doch hervorgehoben hat, wieder kassieren wollen. Insofern ist das wirklich immer noch virulent, diese Frage. Und die andere Frage ist wirklich die der Unfehlbarkeit. Wir haben das jetzt gerade gesehen. Der jetzige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Ladaria, hat vor nicht allzu langer Zeit nochmal wiederholt, dass die Kirche absolut keine Vollmacht habe, Frauen zum Priester, zur Priesterin zu weihen. Und auch hier ist es immer wieder der Versuch, jetzt mit Unfehlbarkeit Traditionen festzuschreiben in der katholischen Kirche. Aber das ist wirklich ein großer Schade, denn die katholische Kirche verliert erneut wieder ihre Glaubwürdigkeit und vor allen Dingen auch ihr Verhältnis zu den Frauen.
Das Dogma der Unfehlbarkeit ist ja eigentlich noch ein sehr junges Dogma, 1870 erst eingesetzt. Und nach der Veröffentlichung von Humanae Vitae vor 50 Jahren, da kam die Kritik oder die Infragestellung der Unfehlbarkeit zum Beispiel von dem Theologen Hans Küng. Und der hat schließlich in diesem Zusammenhang auch seine kirchliche Lehrerlaubnis verloren. Darf ein Papst nicht irren? Kann ein Papst nicht irren? Was ist das mit der Unfehlbarkeit?
Ja, das ist erstmal ganz wichtig und gut, dass Hans Küng das aufgegriffen hat. Und da war genau diese Enzyklika, die so sehr der Lebenswirklichkeit widersprach, der Glaubenserfahrung der vielen Katholiken und Katholikinnen, da war die ein wichtiger Anstoß. Natürlich kann ein Papst auch irren. Und es sind sehr, sehr hohe Grenzen und Voraussetzungen an die Unfehlbarkeit gegeben. Und letztlich, ich sage das jetzt mal in Worten eines theologischen Laien, letztlich muss das, was verkündet worden ist als unfehlbar, auch von den Gläubigen so wahrgenommen werden. Und wenn man einfach schaut, diese Regeln, diese Verbote der Enzyklika Humanae Vitae sind im Kirchenvolk nicht angekommen. Sie werden nicht umgesetzt, in der großen Mehrheit zumindest. Das zeigt, dass diese Aussage von damals nicht unfehlbar sein kann. Und ich denke, die Kirche sollte sehr, sehr vorsichtig sein, jetzt mit so autoritären Methoden von oben weiter mit der Keule der Unfehlbarkeit zu drohen. Und in der Frage der Frauen ist das wirklich noch eine ganz offene Wunde. Die katholische Kirche muss auf die Frauen zugehen.
Papst Franziskus, der hat 2015 auch eine Enzyklika zum Thema Liebe und Familie veröffentlicht, Amoris Laetitia. Und darin geht es auch wieder stark um die Betonung der Ehe zwischen Mann und Frau. Aber es geht auch darum, scheiternde Beziehungen zum Beispiel nicht mehr so stark zu verurteilen. Eine Lanze gebrochen für die Geschiedenen, die wieder heiraten. Es geht um seelsorgerliche Aspekte. Aber auch Franziskus hat bei aller Offenheit nicht das Pillenverbot von 68 aufgehoben. Obwohl sich viele Familien in ärmeren Ländern viele Kinder nicht leisten können, obwohl die Weltbevölkerung zu stark wächst, obwohl es problematisch ist, für viele Frauen auch gesundheitlich viele Kinder in die Welt zu setzen. Warum hält die Kirche so sehr daran fest?
Ich glaube nicht, dass Papst Franziskus dieses Pillenverbot aufrechterhält. Franziskus hat ja genau nicht das Verbot von jeder künstlichen Empfängnisverhütung wiederholt. Aber die Enzyklika als Ganzes ist sicher Teil der katholischen Lehre. Was Franziskus macht, und das ist wirklich bewundernswert und dringend notwendig, Franziskus versucht wirklich wieder einen Zugang zu den Menschen, zur Lebenswirklichkeit der Menschen in den weltweiten unterschiedlichen Kulturen zu finden. Und da ist es doch absurd, wenn wir bisher immer Verbotsschilder aufstellen, wenn die katholische Kirche in die Schlafzimmer und nicht nur in die Wohnzimmer schaut. Und auf der anderen Seite wir uns fragen, ja, warum gehen immer mehr Menschen aus der Kirche heraus? Und Franziskus versucht einmal zu den Menschen hinzugehen, die Türen der Kirche wieder zu öffnen und andererseits unnötige Verbotsschilder, überholte Verbotsschilder abzuräumen.
Hoffnung auf mehr Unterstützung für Papst Franziskus. Das war Christian Weißner von Wir sind Kirche zum 50. Jahrestag der Pillenenzyklika Humanae Vitae. Und dieses Thema ist ein sehr deutliches Beispiel dafür, wie weit weg von den Menschen die katholische Kirche mit ihren Lehraussagen sein kann. Die junge, kirchenferne Journalistin Valerie Schönian hat eine Annäherung versucht. Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz hat sie ein Jahr lang einen jungen katholischen Priester begleitet und in den sozialen Netzwerken darüber geschrieben. Es war ein Projekt der Berufungspastoral und sollte Aufmerksamkeit für den Priesterberuf schaffen. Für die engagierte Feministin Schönian wurde ihr katholisches Experiment auch zu einer intensiven persönlichen Suche. Was die Begegnung mit dem konservativen Priester mit ihr gemacht hat, beschreibt sie in dem Buch Halleluja, wie ich versuchte, die katholische Kirche zu verstehen. Karin Cionara hat es gelesen.
Es war in der Tat ein waghalsiger Versuch. Eine junge Feministin aus Berlin, kirchenfern, Vegetarierin, politisch interessiert, neugierig, trifft auf einen konservativen, jungen katholischen Priester im Bistum Münster. Größer könnten die Gegensätze kaum sein. Ein Jahr lang begleitet die in Magdeburg geborene Journalistin Valerie Schönian, Mitte 20, den Priester Franziskus von Böselager, Ende 30. Eigentlich mit dem Ziel, junge Männer für den Priesterberuf zu begeistern. Die Pointe? Die junge Frau nähert sich der katholischen Kirche mit fremdem Blick.
Eucharistie oder Kommunion? Was genau das ist? Kein Plan. Jeden Abend liege ich mit Tabernakel-Monstranz-Kopfschmerzen im Bett.
Valerie hat es nicht leicht. Ihr Projektpartner gehört einer geistlichen Gemeinschaft an, die besonders viel Wert auf Traditionen legt. Natürlich kommen die beiden schnell auf die typischen Reizthemen der katholischen Kirche zu sprechen. Auf die Rolle der Frauen, die Ehelosigkeit der Priester oder auf den Umgang mit homosexuellen Paaren. Fragen, die auch die junge Autorin und ihre Freunde umtreiben.
Franziskus lässt alles an sich abprallen. Er akzeptiert die Dinge einfach, wie sie sind, ohne zu wissen, warum sie so sind. Willkommen in der Matrix.
Valerie ist sauer. Der junge Priester argumentiert streng nach Lehramt, weicht aus, bleibt in seiner katholischen Welt. Die Position der Kirche könne man nur im Glauben verstehen und annehmen. Unhinterfragt, versteht sich.
Er hat keine Antworten auf meine Argumente, sondern wiederholt immer nur den einen Punkt. Dazu hat er einen verständnisvollen Blick aufgesetzt, als ob ich ein Kind wäre, dem man erklären muss, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt.
Kontrastprogramm pur. An dieser Stelle hätte das Experiment enden können, denn der Geistliche wird sich nicht auf Valerie zubewegen. Er gibt den Ton an, souverän und glaubensstark. Von Zweifeln ist bei ihm nicht die Rede. Reichlich schwere Kost für ein kirchenentwöhntes Publikum. Für Priester Franziskus ist das Projekt eine Mission, für Valerie eine Suche. Umso berührender ist es, wie sensibel die junge Frau in ihrem Buch ihre Erfahrungen mit der Kirche schildert. Zunächst die Fremdheit, dann ein zaghaftes Wir-Gefühl, dann wieder Distanz und immer wieder diese Wut. Nein, sie wird am Ende nicht katholisch. Im Mittelpunkt steht vielmehr das Ringen um Antworten, die ihr dieser glaubensfeste Priester nicht geben kann. Sie will ihn verstehen. Umgekehrt gilt dies jedoch nur bedingt. Schade eigentlich. Zu den stärksten Momenten des Buches gehört der Besuch des Priesters in Berlin. Franziskus lernt Valeries Welt kennen, ihre Freunde, ihren Kiez, ihre Kneipen. Und sie brennt darauf, ihm endlich ihre Vorstellungen vom Leben zu erklären.
Ich will, dass Menschen, egal wie sie leben, arbeiten, lieben, woher sie kommen, wie sie aussehen, was sie können, gleich viel wert sind, die gleichen Rechte haben und frei sind.
In ihrem leidenschaftlichen Monolog wird deutlich, wie unvereinbar die Welt Valeries mit der des jungen Geistlichen ist.
Wobei frei sein bedeutet, eine Wahl zwischen verschiedenen Wegen zu haben und nicht nur von klein auf eine Norm vorgelebt zu bekommen, bei der die einzige Freiheit darin besteht, sich dafür oder dagegen zu entscheiden.
Der Priester versteht sie nicht. Urbanes, modernes Leben trifft auf katholisches Milieu. Hier Brücken zu bauen, ist so unglaublich schwer. Gerade das wird in diesem Buch deutlich und deshalb ist es ein aufrichtiges Plädoyer für versöhnte Verschiedenheit.
Nicht nur der Glauben ist eine Entscheidung, auch das Verstehen ist es. Ich entschied mich zu verstehen. Ich wollte, dass zwei Menschen, die verschieden sind, sich begegnen können.
Über Valerie Schönians katholisches Experiment berichtete Karin Cionara. Das Buch Halleluja, wie ich versuchte, die katholische Kirche zu verstehen, ist bei Piper erschienen, hat 368 Seiten und kostet 16 Euro. Und nun zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft in Blickpunkt Diesseits auf NDR Info.
Das Auswärtige Amt hat Angriffe auf katholische Geistliche in Nicaragua kritisiert. Nicaraguas Regierung müsse den Schutz der Bevölkerung sicherstellen und dürfe die Vermittlerrolle der Kirche nicht unterminieren, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, der Hamburger SPD-Politiker Nils Annen. Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, wendet sich gegen die wachsende Gewalt sowie die Einschränkung von Versammlungs- und Meinungsfreiheit in Nicaragua. In einem offenen Brief an den Präsidenten Daniel Ortega fordert Marx ein Ende der Gewalt und ruft den Präsidenten auf, ein Signal des Friedens zu geben und auf den Weg des nationalen Dialogs zurückzukehren. Seit 3 Monaten herrscht Ausnahmezustand in dem mittelamerikanischen Land. Was mit Protesten gegen eine Sozialreform begann, entwickelte sich zu einer Staatskrise. Mehr als 400 Menschen starben bereits, Tausende sind verletzt. Nun hat die Regierung um Präsident Ortega auch Priester und Bischöfe öffentlich als Putschisten attackiert, die angeblich einen Umsturz vorbereiteten. Von morgen an werden 50.000 Messdienerinnen und Messdiener aus Deutschland in Rom erwartet zur 12. internationalen Ministrantenwallfahrt. Auch aus den norddeutschen Bistümern sind mehrere tausend Kinder und Jugendliche dabei. Höhepunkt des Treffens soll eine Sonderaudienz mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz werden. Die Ministrantenwallfahrt soll nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz eine Mischung aus Pilgerfahrt und Urlaub sein, mit vielen Gemeinschaftserlebnissen, Gottesdiensten und dem Treffen mit dem Papst. Der Bund katholischer Unternehmer, kurz BKU, hat ein neues Gebetbuch für Manager veröffentlicht. Nach 2001 und 2004 erscheine es nun in völlig überarbeiteter 3. Auflage, erklärte Michael Bommers, der Leiter des Arbeitskreises Christliche Spiritualität im BKU. Die meisten Texte hätten Mitglieder und Freunde des Verbandes beigesteuert. Hinzu kämen traditionelle Gebete und weniger bekannte Texte prominenter Autorinnen und Autoren. Vom Kirchenlehrer Augustinus über den Priester und Religionsphilosophen Romano Guardini bis hin zu Mutter Teresa. Der Glaube sei ein zentrales Fundament und eine Kraftquelle für christliche Führungskräfte, betonte der BKU-Bundesvorsitzende Ulrich Hemel. Das neue Gebetbuch solle allen Lesern Orientierung über das bloße Heute hinausgeben, so Hemel. Beim diesjährigen Wacken Open Air wird die evangelische Kirche des schleswig-holsteinischen Dorfes Wacken wieder zur Metal Church. Zum Auftakt des Heavy Metal Festivals sind dort am kommenden Mittwoch für die Festivalbesucher ein Gottesdienst und im Anschluss ein Konzert der Sängerin Doro Pesch geplant. Die Wackener Pastorin Petra Judith Schneider betet bereits seit 5 Jahren einen stets gut besuchten Metal-Gottesdienst zum Auftakt des Festivals an. Ihrer Auffassung nach gibt es viele Berührungspunkte zwischen der besonderen Musikszene und dem christlichen Glauben. Die evangelische Nordkirche ist zudem mit einem Seelsorgeteam auf dem Festivalgelände vertreten. Vom kommenden Donnerstag an bis zum Sonnabend treten auf 8 Bühnen rund 150 Künstler und Bands auf.
Soweit die Meldungen. In der Diakonie Freistadt im Landkreis Diepholz in Niedersachsen fand in dieser Woche das internationale Wohnungslosentreffen statt. Mehr als 100 Menschen aus 7 verschiedenen Ländern kamen zusammen, um sich auszutauschen und sich zu organisieren, damit auch die Menschen auf der Straße eine Stimme haben. Michael Hollenbach berichtet aus Freistadt.
Ein besonderer Service der Barber Angels. Friseurinnen, die ehrenamtlich Obdachlosen die Haare schneiden und den Bart stutzen. Die Friseurin Konstantina Michaelis weiß, dass die Obdachlosen normalerweise kein Geld übrig haben für einen Haarschnitt.
Die Wohnungslosen schneiden sich gerne mal selber die Haare und dann wird dann halt mal der Schädel rasiert. Oder eben halt alles, was länger gerne sein möchte, behält es einfach länger. Und freut sich dann, wenn wir dann die Möglichkeit bieten und zu sagen, hier komm, wir machen was. Wir verschönern euch.
Das Credo der Friseurengel formuliert Konstantina Michaelis so.
Wir möchten, dass alle Wohnungslose so behandelt werden wie unsere Gäste im Salon. Es darf keinen Unterschied geben.
So viel Menschlichkeit erfahren Obdachlose nicht immer. Im Gegenteil. Erst vor kurzem gab es in Berlin erneut einen Brandanschlag auf 2 schlafende Obdachlose. Eine Nachricht, die auch viele hier in Freistadt betroffen macht. Die aus den Niederlanden stammende José lebt seit 12 Jahren auf der Straße.
Ja, da sind wir sehr erschrocken, wenn wir das gehört haben, dass Obdachlosen für Fun getötet werden. Ich denke, das sind Leute, die denken, dass wir kein Menschen sind. Das ist ja schrecklich.
Die 30-jährige Nadine Seemann schläft in Leipzig in einem Abbruchhaus. Sie hat oft Angst, wenn sie Platte macht.
Ich würde nicht auf der Straße schlafen, wenn nicht mindestens 5 Kumpels von mir dabei wären. Das ist ja nicht nur jetzt passiert, das ist schon häufiger vorkommen. Oder einfach zu Tode geprügelt in der Nacht. Das ist gefährlich.
Doch auch unter Obdachlosen lebt es sich gefährlich, sagt die 54-jährige José.
Das gibt Vergewaltigungen, Diebstahl, Zwingen zu Drogen, Alkohol, Sex. So die Sicherheit in einer Gruppe ist eine Scheinsicherheit. Das ist nicht wirkliche Sicherheit.
So wurde in dieser Woche in Dortmund ein Obdachloser umgebracht. Unter Mordverdacht stehen 3 andere Wohnungslose. José zieht sich nachts lieber immer zurück, allein aber bewaffnet.
Meine Auflösung ist, dass ich mich verstecke, sodass sie mich nicht finden. Und wenn sie mich finden, ja, dann kann alles passieren. Ja, ich habe dann etwas, um mich zu verteidigen, aber dann gehe ich in den Knast.
Bei dem Treffen in der Diakonie Freistadt geht es auch darum, dass Wohnungslose sich politisch organisieren. Vorbild dafür könnte Dänemark sein. Dort hat die Vereinigung wohnungsloser Menschen mehr als 2000 Mitglieder. Ihr Vorsitzender ist Harald Tistet Giersø. Er weiß um die Schwierigkeiten.
Obdachlose sind sehr individualistisch. Es ist schwierig, sie zu organisieren. Aber es ist toll, dass es hier gelungen ist, obdachlose Menschen zusammenzubringen und nach Lösungen für ihre Probleme zu suchen. Das ist großartig.
Vielleicht könnte das dänische Modell ein Beispiel sein für andere Länder.
Wir machen Lobbyarbeit. Wir werden finanziert durch die Regierung und wir sind die schärfsten Kritiker der Regierung. Das ist Demokratie.
Stefan Schneider, zuständig für Wohnungslosenprojekte der Diakonischen Stiftung Bethel, gehört zu den Organisatoren des Treffens. Für ihn sind die Erfahrungen aus anderen Ländern wie Spanien und Frankreich wegweisend.
Da ist das wohl so, dass wenn es Leerstand gibt und da Leute reingehen, dass sie das Recht erwirken können, dass dann verhandelt werden muss, dass sie auch bleiben, wenigstens übergangsmäßig.
Doch der Austausch in Freistadt zeigt, in fast allen Ländern nimmt die Repression gegen Menschen ohne Wohnung zu.
Zum Beispiel in Budapest ist es verboten, obdachlos zu sein und da geht man in den Knast, wenn man sich da zeigt.
Die Wohnungslosen erheben bei ihrem Treffen politische Forderungen. Zum Beispiel, dass 1% der rund 2 Millionen leerstehenden Wohnungen in Deutschland für obdachlose Frauen zur Verfügung gestellt werden. Und Karl, der in den vergangenen 8 Wochen im Wald übernachten musste, erwartet von den Kirchen:
Die müssten eigentlich ihre Räume öffnen, damit man sich pflegen kann. Denn es macht ja doch einen Unterschied, auch für mich persönlich, ob ich nun gepflegt daherkomme, grassiert bin und eine ganz andere Wahrnehmung ausstrahlen kann, auch wenn ich obdachlos bin, als wie wenn ich tatsächlich auch das Bild ergebe, das man von mir erwartet, prinzipiell.
Raus aus den Klischees. Vom internationalen Wohnungslosentreffen berichtete Michael Hollenbach. Während in Deutschland gerade die Integrationsdebatte neu entbrannt ist, beginnt im niedersächsischen Gifhorn ein interreligiöses Experiment. Christen und Muslime haben eine Kindertagesstätte in gemeinsamer Trägerschaft eröffnet. An diesem bundesweit bisher einmaligen Projekt entzündet sich aber auch Kritik. Brigitte Lehnhoff berichtet.
Es hat zwar gedauert, nun sind aber 15 Plätze in der Kindertagesstätte Abrahams Kinder vergeben. An Jungen und Mädchen, die zu fast gleichen Teilen aus muslimischen und aus christlichen Familien kommen. Wenn dann Anfang August der Betrieb offiziell beginnt, wird es so lebhaft zugehen wie in jeder anderen Kita. Das Erziehungskonzept orientiert sich an der Montessori-Pädagogik, legt also großen Wert auf Selbstständigkeit. Die Kinder im Alter vom 1. bis zum 6. Lebensjahr sollen aber auch eine sogenannte positive Toleranz lernen und leben.
Wenn man schon vornherein miteinander schon aufwächst, mit bekannten Religionen, christlich, muslimisch, die Kinder wissen schon, was es ist, das ist schon für mich positive Toleranz. Ne?
Yurtsever Rayman ist Vorstandsvorsitzender der DİTİB-Moschee in Gifhorn. Im Vorstand des Kindergartenkomitees arbeitet er eng mit Martin Wrassmann zusammen. Der Pastoralreferent im Bistum Hildesheim ist Vorsitzender dieses Komitees.
Neben den gemeinsamen Festen, die wir entwickeln wollen, wir werden Erntedank als gemeinsames Fest herausarbeiten, werden wir an Weihnachten, am Opferfest und so weiter daran arbeiten, was ist dem anderen wichtig. Also wir werden nicht jedes Fest feiern, aber die Bedeutung jedes Festes herausheben.
Es wird darum gehen, Achtsamkeit und Respekt einzuüben, sagt Wrassmann, und diese Haltungen auch gemeinsam mit den Eltern zu entwickeln.
Die einen, die haben sich positiv entschieden, hierher zu gehen. Die anderen haben den Platz gekriegt, weil sie woanders keinen gekriegt haben. Das müssen wir erstmal zusammenbringen.
Das Spannende an dieser Aufgabe wird sein, die intensive Arbeit mit den Eltern, was in meiner Erfahrung eher immer ein bisschen abgenommen hat, was hier aber ganz anders gelebt werden muss und wir hier auch können.
Betont Linda Minkus, Katholikin, 29 Jahre alt und künftige Leiterin der kleinen Kita. Den Stellenwert der Elternarbeit macht sie auch daran fest, dass dafür ein eigener Raum hergerichtet wird.
Die anderen Herausforderungen, die ich sehe, sind die Anfeindungen von außen. Wir kriegen dermaßen politischen Druck von der rechten Seite, aber auch von den Hardlinern unserer eigenen jeweiligen Religionen.
Viele Katholiken stören sich an der Zusammenarbeit mit der DİTİB, weil deren Imame direkt der türkischen Religionsbehörde unterstellt sind, erläutert Martin Wrassmann. In kritischen Gesprächen argumentiert er dann mit der guten interreligiösen Zusammenarbeit in der Stadt. Die zeige sich auch darin, dass im Kindergartenkomitee ein Vertreter der kurdischen Gemeinde sitze. Das interreligiöse Experiment ist aber auch unter Muslimen umstritten, weiß Yurtsever Rayman.
Einige haben Bedenken, dass die Kinder gleich christlich erzogen werden, dass sie ungläubig werden. Ja, aber andersrum gehen die Kinder auch im Kindergarten, normales Kindergarten, genauso wie hier.
Die DİTİB-Gemeinde macht mit der Kita einen ersten Schritt, muslimische Wohlfahrtsarbeit zu professionalisieren. Partner und Mitträger des Projekts ist die Gifhorner katholische Gemeinde St. Altfried. Die örtliche evangelische Gemeinde darf sich nicht beteiligen, denn die Hannoversche Landeskirche will keine Kitas in gemischter Trägerschaft. Leitung, Arbeitsrecht und Grundausrichtung sollen evangelisch geprägt sein. Eingesprungen ist die Dachstiftung Diakonie. Deren theologischer Leiter, Hans-Peter Daub, sieht vor allem die Chancen des Projekts.
Ich glaube nicht, dass wir unsere Identität dadurch klären, dass wir uns abgrenzen. Es ist viel, viel leichter zu spüren, was evangelisch sein bedeutet, im offenen und freundschaftlichen Dialog mit Menschen anderer Religionen, anderer Traditionen. Dann spüre ich auf eine sehr unverkrampfte und oft auch humorvolle Weise, was das eigene ausmacht.
Fast 4 Jahre haben die Planungen gedauert. Hatice Kekisch, 34 Jahre alte Muslima und eine der 4 Erzieherinnen, freut sich nun auf die ersten Kinder und deren Eltern.
Ich träume davon, dass wir unser Ziel erreichen. Zusammen sind wir stark, dass wir das erreichen.
Die Kinder Abrahams. Das interreligiöse Kita-Projekt in Gifhorn stellte Brigitte Lehnhoff vor. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Nachmittag hören Sie in unserer Reihe Die Reportage, eine Sendung über redende Steine und friesische Bräuche, Bestattungskultur auf der Insel Föhr. um 17.30 Uhr hier auf NDR Info. Im Studio war heute Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.